In dieser Folge möchte ich ein Thema wieder aufnehmen, das ich schon ein paar Mal berührt habe, oder verschiedene Themen eigentlich. Naturschutz aus der Perspektive der Mensch-Tier-Beziehung, auch indigene Völker, also das hatte ich besprochen in Philippe Descolas, jenseits von Natur und Kultur in der Folge. Kurzum, es geht eigentlich um Tiere, nichtmenschliche Tiere, die jetzt nicht innerhalb unserer Gesellschaften leben, also die nicht von uns direkt in Laboren oder Ställen braucht und ausgebeutet werden, sondern im Umgang in anderen Kontexten. Und dafür werde ich zum einen auf dieses Buch eingehen von Simone Schlindwein, Der grüne Krieg, wie in Afrika die Natur auf Kosten der Menschen geschützt wird und was der Westen damit zu tun hat. Schlindwein, geboren 1980, ist eine Journalistin und Korrespondentin der Taz. Sie lebt seit 2008 in Uganda, ist Korrespondentin für Kongo, Ruanda, Uganda und benachbarte Länder. Dies ist ein sehr rechercheintensives Buch, also ein wirklich ungewöhnliches Buch. Es enthält sehr viele Gespräche vor Ort und mit Verantwortlichen in Deutschland oder europäischen Ländern. Die Autorin hat ganz offensichtlich auch sehr viele für sie selbst gefährliche Situationen aufgesucht, also irgendwie in dem Bermuda-Dreieck, Regierung, Militär, Milizen, Wilderer, Wildhüter, schwierige Situationen, viele Reisen, viele Gespräche. Sie ist für journalistische Arbeiten vorher schon, also mit diversen Preisen ausgezeichnet worden. Und dieses Buch kam immerhin unter die Nominierten für den Buchpreis der Leipziger Buchmesse. Der wurde dann im April an ein anderes Buch vergeben, aber gut, in der Kategorie Sachbuch. So bin ich auch auf das Buch aufmerksam geworden und hatte es seither auf meinem Zettel, auf meiner Leseliste. Ja, es beginnt damit mit einem Thema, was wir, glaube ich, als TierrechtlerInnen gar nicht so richtig auf dem Schirm hatten oder haben. Die Biodiversitätskonferenz in Montreal im Dezember 2022, wo die Länder sich international geeinigt haben auf die Idee von Biodiversität als etwas, was es zu schützen gilt und auf Entschlüsse, zu denen auch gehört, bis 2030 sollen 30% der Erdoberfläche unter Naturschutz gestellt werden. Hört sich jetzt ja erstmal fein an, aber man muss natürlich schauen, welche Flächen, für wen, wer lebt da, welche Tiere leben da, welche Tiere müssen vielleicht vertrieben, umgesiedelt werden und für Menschen gilt das eben auch. Für Tiere, um die es ja da offiziell irgendwie geht, bedeutet das eigentlich nicht unbedingt nur Gutes. Darauf gehe ich jetzt aber nicht ein, damit beschäftigt sich dieses Buch nicht. In diesem Buch geht es also um die negativen Folgen für die Menschen. Und ein genauerer Blick auf verschiedene afrikanische Nationalparks zeigt eben, inwiefern Naturschutz oder was im Englischen auch Conservation heißt oder Nationalparks, die auf Kosten von zumeist indigenen Völkern gehen, die in dem Gebiet leben oder gelebt haben, die teilweise gar keine andere Wirtschaftsmöglichkeit haben oder auch wollten, warum auch. Dann wurde aber beschlossen, dieses Land, also ich erzähle das jetzt sehr verkürzt, aber es ist, glaube ich, nicht ganz falsch, wurde beschlossen, dieses Land aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel auch als Korridor oder weil da bestimmte Spezies leben oder weil es ja vermeintlich nicht gebraucht wurde, es unter Naturschutz zu stellen. Und dann wurden diese Menschen vertrieben und ihrer bisherigen Lebensmöglichkeiten einfach beraubt. Ähnliches gibt es aus dem Kontext, also aus dem nordamerikanischen Kontext. Darauf geht das Buch jetzt, glaube ich, nicht ein. Aber auch da ist es so, dass vieles, was als Naturschutz gilt oder berühmte Nationalparks, dass sie eigentlich auf Kosten der Indigenen gingen, die dort gelebt haben. Schlindwein erzählt das jetzt über anhand mehrerer Beispiele aus mehreren afrikanischen Staaten nach. Das sind unterschiedliche Geschichten. Zum Beispiel liegen sie teilweise dann auch vielleicht schon in den 50er Jahren, also etwas zurück. Zum Beispiel Queen Elizabeth sollte irgendwie einen neuen Nationalpark gezeigt bekommen. Und da lebten aber die Maasai mit ihren großen Herden. Und Rinder waren einfach nicht die Sorte Tiere, die man der Queen in einem Nationalpark präsentieren wollte. Da gehörten ja Löwen und Giraffen oder was weiß ich was hinein. Und dann mussten die Maasai tatsächlich dieses Land einfach räumen. Oder es gibt ein anderes Beispiel, wie die Batwa, also die wir eigentlich normalerweise Pygmäen nennen, die eigentlich Waldbewohner waren, bei der Gründung eines Nationalparks in 1970ern aus diesem Wald in Kongo vertrieben wurden und dann keine Subsistenzgrundlage eigentlich mehr hatten, weil sie eben eigentlich nicht als Bauern oder Angestellte für andere lebten, sondern von diesen Wäldern eben. Das sind sehr drastische Geschichten, die sich natürlich, weil es unterschiedliche Staaten, unterschiedliche Jahrzehnte sind, jetzt nicht so gut in einem Satz zusammenfassen lassen. Offiziell gilt die Doktrin, auch inzwischen, also hat die UN auch anerkannt, dass man das so nicht machen kann, dass es nicht einfach diese leeren Räume gibt, die man jetzt zur Natur erklärt. Und Natur heißt, dass die Menschen, die dort leben, einfach gehen müssen, zumal es sich ja um Bevölkerungsgruppen handelt, die schon in mehrerer Hinsicht von Entscheidungsprozessen, Macht und sowas ausgeschlossen sind. Also offiziell wird da ja drauf geachtet oder muss drauf geachtet werden. Offiziell steht auch die Bundesregierung zum Beispiel, die viele Gelder gibt für diese Art von Naturschutz und Biodiversitätsschutz in Afrika, auch anderswo, aber vor allem auch in Afrika, steht da auch in der Verantwortung. Aber Schlindwein zeigt eben, dass die Umsetzung nicht wirklich gelingt und möglicherweise auch nicht wirklich gewollt wird. Also darauf komme ich gleich noch zurück. Es geht dann unter anderem um Bernhard Chimeks, auch um seine Nazi-Vergangenheit und den Einfluss, den er auf den Artenschutz hat. Wenn ihr das jetzt kruscheln hört, das ist Nepomuk, der jetzt mit seinem Kratzbord spielt. Es muss jetzt sein. Es geht auch um Wildsafaris, die also eine wichtige Einnahmequelle für viele afrikanische Länder sind. Bis zu 80% der Touristen, TouristInnen besuchen viele Länder, um dort auf Safari zu gehen. Es wurde mir nicht ganz klar, ob das Jagdsafaris oder auch Fotosafaris sind, was da genau gemeint ist. Aber es gibt ja tatsächlich auch allen Ernstes internationale NaturschützerInnen, die also auch Organisationen, die das als Geschäftsmodell vertreten, die sagen, ja, also auch die Jagdsafari, die sagen, indem wir einigen wenigen Individuen erlauben, gegen Geld einige zu schießen, Löwen, Elefanten, was weiß ich, dadurch können wir dann Geld wieder für den Schutz also der Natur aufbringen, damit die anderen sozusagen da leben. Also die anderen sage ich jetzt als Tierrechtsperspektive, weil für uns zählen ja alle Individuen. Aber in dieser Art von Conservation-Idee ist das letztlich egal, ob da so ein paar geopfert werden, weil es geht ja nicht um die Individuen, es geht ja irgendwie um das allgemeine Löwen- und Elefantenvorkommen in der Gegend. Dieses Beispiel war jetzt nicht aus dem Buch, das habe ich nur noch mal beigetragen. Wir erfahren sehr viel über die Rüstungskonzerne, auch über Rheinmetall, den deutschen Konzern, die in absurder Zahl und Umfang zum Aufrüsten zum Beispiel der Wildhüter beitragen. Und jetzt wird es hier so ein bisschen verworren. Also für mich jedenfalls, ich konnte es nicht ganz aufdröseln. Schlindwein erzählt wiederholt, wie Gelder entweder vom Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit oder vielleicht über andere Töpfe, wie also Unterstützungsgelder für Naturschutz von Deutschland nach Afrika fließen. Dann beschreibt sie auch, welche Waffen, welche Helikopter, welche Kameraanlagen, also alles Mögliche installiert wird und wie das hochgerüstet wird, teilweise um diese Nationalparks vor Wilderern zu schützen. Hört sich erstmal so gut an, ne? Wilderer vor Wilderern schützen, ist man ja erstmal dafür. Aber wenn man das liest, dann wird einem richtig schwindelig und man, also oder ich überlege zumindest, oh Gott, dieser ganze Aufwand, wenn also eine Rüstungsindustrie verbraucht ja auch wahnsinnig viel Material und Energie und was weiß ich was. Wenn man das alles da reinpumpt, um einen Zaun zu ziehen, ist das überhaupt noch Naturschutz? Also damit ist ja die Fläche dann total um Munition um Metalle und angereichert und die Straßen müssen ja auch geschaffen werden. Und also es ist irgendwie, das ist wirklich total bizarr. Und wie gesagt, ich habe da so ein bisschen Überblick verloren, weil man würde sich jetzt, oder ich hätte mir jetzt so eine starke These gewünscht, sowas wie, die deutsche Rüstungsindustrie überhaupt international, auch andere mischen damit, auch verschiedene Armeen, ich glaube Frankreich, Italien, Deutschland, Israel, also jedenfalls verschiedene Armeen bilden dann auch aus, diese Wildhüter oder manchmal nicht die Wildhüter, sondern Militär, das dann aber mit zu dem Naturschutz hinzugezogen wird. Wie gesagt, etwas unübersichtlich. Das wäre jetzt ja natürlich eine hübsche These gewesen, zu sagen, ja, die Rüstungsindustrie pusht eigentlich diese Art von Naturschutz oder irgendwie sowas, ja. Oder ich habe mich an andere Formen der Entwicklungszusammenarbeit erinnert, wie es um die Agrarindustrie geht, die zum Beispiel in China und in Indien also ganz stark bestimmte Formen von Hühner- und Milchkuhhaltung in Indien zum Beispiel oder Schweinen. In China, gut, die hatten sowieso schon ein großes Interesse an Schweinen, aber gerade in Indien wurde eben die Milchkuh oder die Dairy-Industrie und auch die Hühnerfleisch wurde total gepusht, auch weil da westliche Unternehmen halt große neue Absatzmärkte gesehen haben oder teilweise einfach nur ihr Know-how verkaufen konnten oder ihre die Melkmaschinen oder sowas in der Art. Und da sieht man also dann, dass es das, was als Entwicklungszusammenarbeit schön aussieht, tatsächlich auch eine sehr eigennützige Angelegenheit ist. So, jetzt habe ich gedacht, ist das jetzt bei dem Naturschutz genauso? Aber ich glaube, das kann man aus Schlindweins Buch nicht schließen. Sie hält sich da zurück. Es ist schon klar, auf welcher Seite ihre Sympathien liegen, beziehungsweise natürlich, es geht um einen investigativen Journalismus, der vielleicht nicht Lobbyismus, aber jedenfalls sehr zusammenarbeiten, fragwürdige Zusammenarbeiten und Konsequenzen aufzeigen will. Und ich zitiere mal einen Satz: Man werde den Eindruck nicht los, schreibt sie, dass die Verantwortlichen in den deutschen Ministerien sich dem nicht stellen wollen. Also es wird auch von verschiedenen Versuchen berichtet, Ministerien oder dort Verantwortliche anzuschreiben. Dann werden mal WWF-Vertreter eingeladen, die kommen dann auch nicht. Solche Sachen. Ich habe schon gesagt, dass offiziell die UN dafür sensibilisiert ist für dieses Problem, dass in den natürlichen Gebieten, die man unter Schutz stellen will, dass eben Menschen leben und dass man die nicht einfach wegnehmen kann. Aber ich muss sagen, so wie sie es beschreibt, ist der Weg noch sehr weit, um den Menschen vor Ort auch zu ihrem Recht zu verhelfen. Also es wird einfach deutlich, dass unglaublich viele Menschenrechtsverletzungen in Kauf genommen, unterstützt und auch begangen werden. Landraub, Vertreibung, brutale Gewalt, Vergewaltigung, Ermordung, also die Schilderungen haben einen fassungslos gemacht. Und was mir gar nicht so klar war, ist, dass unter Wilderern oft einfach Leute zu verstehen sind, die zum Beispiel Feuerholz holen wollen. Und es hört sich erstmal so gut an, auch Wilderer wurden gefasst, 437 oder so. Aber wenn das dann irgendwie einfach Leute sind, die dürfen dann zum Beispiel montags sich Holz holen, aber wenn sie dienstags halt welches brauchen, was am Montag nicht geschafft haben, dann kommen sie in Lebensgefahr, wenn sie dann in diese Gebiete gehen und sich Holz holen, ja? Und deren Wald es war. Ja? So, also Wilderer sind oft einfach Leute, die sich Feuerholz holen. Und Wildhüter sind oft Leute, die bis an die Zähne bewaffnet sind. Besonders drastisch ist eine Stelle, die lese ich jetzt einfach nochmal vor. Also ein Eco-Guard aus Kongo sagt, ich wollte Eco-Guard werden, also Öko-Wächter, ja, wie mein Großvater und mein Vater. Doch anstatt Tiere zu schützen, haben sie mich zur Kampfmaschine gemacht. Mit Naturschutz hat mein Job fast nichts mehr zu tun, klagt er. In seinen 2 Dienstjahren habe er keinen einzigen Gorilla zu Gesichte bekommen, dafür aber, Zitat, unzählige Menschen erschossen. Also, falls ich das vorhin noch nicht deutlich genug gesagt habe, da werden wirklich auch Wildhüter und auch angegliederte oder ähnliche Einheiten werden teilweise bis an die Zähne bewaffnet mit Hightech-Rüstung ausgestattet, um diese vermeintlich menschenleere Natur dann vor bestimmten Menschen zu schützen, während andere wiederum auch Zugriff haben. Also dieses Buch war schon ein ziemlicher Augenöffner. Das handelt sich also offenbar nicht um einen Naturschutz, der den Tieren zugutekommt. Es werden ja viele, werden dafür ja gejagt, dazu gekauft von irgendwo, weil jetzt fehlen sie dort, dann holt man sie daher. Es wirkt eher so, als wäre das so eine Art Wirtschaftszweig mit einer eigenen Logik. Und ich glaube, dieser Wirtschaftszweig kann dann nur funktionieren, also so, das stelle ich mir jetzt so vor, weil wir in den Geberländern, oder die breite Öffentlichkeit, eigentlich eine ziemlich naive Vorstellung von diesem Naturschutz haben. Ja, also von Tierrechten sowieso ganz unbeleckt. Tierrechte und überhaupt nichtmenschliche Tiere kommen in diesem Buch nicht als eigene Subjekte vor. Das interessiert Schlindwein nicht. Trotzdem wird klar, dass weder die nichtmenschlichen Tiere profitieren, noch, was man sich ja auch so gern sagt, Naturschutz kommt den Menschen vor Ort zugute. Nein, das kann man so sicher nicht sagen. Also diesen Zahn kriegt man ganz gründlich gezogen. Woran es auch erinnert, ist diese letztlich koloniale Auffassung eigentlich, dass die Länder im Süden gefälligst irgendwie diese Natur ganz breitflächig schützen sollen. Selbst wenn dort Menschen leben, werden sich die Menschen hier ja schon beschweren, wenn sie nicht mehr beliebig schnell auf der Autobahn fahren können. Also, dass dieser Naturschutz, dass davon Menschen vor Ort pauschal profitieren, kann man sicher nicht sagen. Und das stand jetzt nicht in dem Buch, aber ich füge das nochmal so an, was mir zu denken gegeben hat, als ich das vor einigen Wochen irgendwo las oder gehört habe, weiß ich nicht, dass diese Idee, jetzt gerade diese großen Säugetiere zu schützen, Elefanten und Tiger dann in Südasien, dass auch das schon eine sehr koloniale Idee ist in dem Sinne. Sowohl Elefanten als auch Tiger töten jedes Jahr Menschen, sogar recht viele Menschen. Und das würden wir in Europa natürlich überhaupt nicht dulden, wenn hier ein Wolf nur jemanden schief, ein Kind an der Bushaltestelle schief anschaut oder überhaupt anschaut oder in die Nähe der Bushaltestelle kommt, dann wird hier aufgeschrien, dann gibt es das ist ein Problem Wolf oder ein Problem Bär, wenn es halt ein Bär ist. Diese Art des Zusammenlebens, wir muten uns selber überhaupt nichts zu, was das Zusammenleben mit anderen Spezies, auch mit kräftigen, mächtigen oder Raubtierspezies angeht. Aber in anderen Kontinenten erwarten wir das ganz selbstverständlich. Also da gibt es gewaltige Verschiebungen und Verzerrungen. Und deswegen wollte ich euch jetzt noch ein anderes Buch im Anschluss vorstellen, das ebenfalls keinen tierrechtlerischen oder überhaupt keinen tierethischen Fokus hat, aber wie ich finde, für den weiteren Kontext eben Konsequenzen und interessant ist. Und zwar ist das Jessica Hernandez, Fresh Banana Leaves, Healing Indigenous Landscapes Through Indigenous Science. Dieses Buch ist letztes Jahr erschienen, hat auch einen Buchpreis gewonnen, den Los Angeles Times Book Prize für Science and Technology. Denn Hernandez ist eine Wissenschaftlerin, sie hat diverse Umweltwissenschaften studiert, eine promovierte Umweltwissenschaftlerin und sie nennt sich aber selbst eine indigene Wissenschaftlerin. Das heißt, sie hat einen akademischen Hintergrund und Doktortitel in den herkömmlichen Mainstream-Umweltwissenschaften und das ist sehr wichtig, sie hat eben auch einen indigenen Wissenshintergrund. Dieser indigene Wissenshintergrund verdankt sich ihren Vorfahren, die teils mütterlich und väterlicherseits aus Ecuador und aus Mexiko stammen. Die Familie lebt aber in den USA. Zudem ist sie eine Aktivistin und oder Sprecherin für diverse indigene Gemeinschaften und Projekte. Dieses Buch, also wie gesagt, das heißt Healing Indigenous Landscapes, es verspricht sozusagen einen anderen Blick auf Naturschutz oder Umweltschutz. Es ist allerdings vor allem eine Art wissenschaftliche Autobiografie, beziehungsweise es geht darum, wie schwer es ist, als indigene Wissenschaftlerin und auch für indigenes Wissen gehört zu werden, die Stimme zu erheben, ernst genommen zu werden, auch sich selber ernst zu nehmen und dieses Wissen einzubringen in einen Wissenschaftsbetrieb, der eigentlich nur eben das westlich-zientistische Wissen tatsächlich akzeptiert. Sie enthüllt dabei verschiedene Schichten von Rassismus, also inwiefern ist herkömmliche Wissenschaft rassistisch, was schließt sie aus an Form von Wissen, welche Menschen schließt sie aus, welches Wissen stiehlt sie. Also sie hat da was Interessantes zur Permakultur geschrieben. Wie gesagt, die Idee wurde eigentlich auch gestohlen. Man tut jetzt so, als hätte sie einen westlichen Erfinder, dabei hat sie indigene Wurzeln. Dann schreibt auch sie über die Nationalparks in den USA, die gestohlenes Land sind von indigenen Völkern. Und überhaupt bringt sie die ganze Perspektive immer wieder mit rein von sich und anderen indigenen Menschen in heutigen Gesellschaften als displaced people zu sprechen. Also die durch verschiedene Kontexte und eben auch durch Vertreibungsmaßnahmen, koloniale Vertreibungsmaßnahmen, ihr Land verlassen mussten und ihre Lebensweise verlassen mussten. Und die jetzt gezwungen sind, in Gesellschaften zu leben, in städtischen, in urbanen Kontexten oder in industrialisierten Gesellschaften, während der Weg zur herkömmlichen Art, wie auch noch ihre Großeltern oder so gelebt haben, dass sehr abgeschnitten ist. Und sie sagt eben, diese Art, wie ihre Großeltern, wie indigene Völker gelebt haben, war im Einklang mit der Natur. Dieses Wort hört sich allein schon furchtbar kitschig an. Sorry, ich kann das jetzt gerade nicht besser formulieren. Also sie spricht da eben von einem Geben und Nehmen. Sie sagt, dass das kein Beherrschen des Landes oder kein Nutzen in dem Sinne, keine Einbahnstraße war, sondern sie nennt es Caretaking und Stewardship, also dass auch die Menschen für das Land gesorgt haben und auf es Acht gegeben haben oder es behütet haben sozusagen. Ich finde insgesamt die Idee sehr gut und originell und wichtig und das sollte man sich behalten, finde ich, oder ich versuche es mir zu behalten, dass man Naturschutz nicht nur als Konservieren verstehen kann, weil von was eigentlich, aber sondern auch als Healing, als etwas wieder heil werden lassen, was auch zwischen Menschen und nichtmenschlicher Natur stattfindet. Also Mensch und Natur müssen nicht ewig getrennt sein. Menschen leben auch innerhalb von Natur und dieses Verhältnis könnte auch irgendwie geheilt werden oder heilsamer werden. Was mir auch gut gefällt, ist, dass sie darauf eingeht, dass es eben auch mehrere Orte gibt. Also es ist jetzt nicht so strikt essentialistisch, dass sie sagt, es gibt nur für jeden Menschen einen Ort, wo er nicht displaced ist. Und sie erkennt auch an, dass zum Beispiel die Nachkommen der verschleppten Sklaven afrikanischen SklavInnen, dass die natürlich auch Displaced People sind. Also auch die bindet sie in ihre Rassismuskritik ein. Es ist jetzt, sie hat da schon einen sehr weiten Blick. Aber ich muss doch sagen, dieses Agriculture und Caretaking, also dass Menschen auch etwas geben, die Erde auch etwas geben, das wird eigentlich nicht erklärt. Was geben die Menschen eigentlich der Erde? Sicher gibt es auch Kontexte, wo Land schonender bewirtschaftet wird. Permakultur zum Beispiel oder sowas. Das gibt es. Aber ich sehe jetzt eigentlich nicht, was der Mensch in der Natur gibt, was sie nicht irgendwie selber auch arrangieren könnte. Oder ich meine, meine Güte, dann wird es halt etwas anderes da wachsen. Das ist mir irgendwie nicht ganz klar geworden. Also sagen wir so, sie schreibt oft darüber, dass indigenes Wissen nicht einfließt, aber sie gibt eigentlich wenig Einblick darin, welches Wissen zum Beispiel sie tatsächlich meint. Das einzige Mal, wo sie wirklich, finde ich, etwas Erhellendes sagt über die Teachings, also das, was sie gelernt hat von Vorfahren zum Beispiel, was sie erzählt bekommen hat und was ihrer Meinung nach eben auch gewürdigt werden muss als Wissen. Das einzige Mal, wo sie da etwas schildert, das betrifft, ja, jetzt für uns nicht so attraktiv, das Thema Angeln, aber ich finde es trotzdem interessant. Und sie sagt, wenn in ihrem Stamm oder in ihrer Kultur, wenn da Kindern Angeln beigebracht wurde, dann haben sie nicht die Technik gelernt, du machst jetzt das, dann spielst du das auf, dann setzt dich da hin und so weiter, sondern ihnen wurde beigebracht, den Fluss zu beobachten, also zu beobachten, wie das Wasser fließt, wie das Licht darauf ist, wie der Wind kommt, wo sich Blätter und Bäume über den Fluss neigen, also sozusagen um das ganze Geschehen in diesem Fluss zu verstehen. Das finde ich schon interessant, sich zu denken, okay, der Umgang mit der Natur muss sich nicht punktuell auf die Nutzung da beschränken, sondern könnte eine Sensitivität mit dem ganzen Lebensvorgängen sein, die dort stattfinden. Aber das ist so, wie gesagt, das Einzige. Ansonsten hält sich da etwas bedeckt. Was ich auch problematisch finde, ist, dass sie immer dieses Wir benutzt. Also wir indigenen Völker, wir machen das so, wir sind naturnah. Und ganz ehrlich, das kann man so einfach nicht sagen. Ja? Also sie beschreibt auch an einer Stelle diesen Mythos, dass Jäger eben davon ausgingen, dass sich die Tiere schenken und so. Das scheint bei zahlreichen südamerikanischen Völkern so gewesen zu sein. Das habe ich auch schon im Descolar-Video erwähnt. Aber zum Beispiel aus dem Polarkreis oder sowas gibt es Berichte, dass da haben dann auch Anthropologen gefragt, sag mal, glaubt ihr eigentlich auch, dass die sich die euch schenken? Und dann haben die nur so gelacht, so, hä, nee. Weil indigene Völker sind eben nicht weltweit, haben nicht dieselben Kosmologien, würde Descola sagen, oder haben nicht dieselben Glaubenssysteme oder Ordnungen oder Überzeugungen. Das ist ja das Wichtige. Was denkt man, woraus Natur besteht? Was ist ein Individuum? Was ist ein Mensch? Was ist ein Tier? Was ist eine Spezies? Was sind Geister? Was ist beseelt? Was ist bloße Materie? All solche Sachen, das ist ja das Wichtige. Und das ist nicht einfach nur bei uns im Westen so und bei den Indigenen anders, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, das anders zu denken. Und das taucht bei Hernandez halt leider nicht auf. Ich finde da das wirklich problematisch und essentialistisch, dass sie immer von diesem Wir ausgeht und suggeriert, dass das schon alles irgendwie ganz gut ist. Naja, also man hat inzwischen, das ist ja so eine längere Debatte, wie das eigentlich ist mit den ersten BewohnerInnen Nordamerikas, die man ja auch sehr lange als VorreiterInnen der umwelt- und naturgerechten Wirtschaften verstanden hat. Aber man weiß inzwischen schon auch, dass da auch, also dieser Buffalo Jump zum Beispiel, das ganze Büffelherden über eine Klippe getrieben wurden, obwohl man so viele nicht brauchte. Also dieser Mythos, ja, man nimmt nur so viel man braucht, dann gibt man auch zurück, ja, was eigentlich, das ist irgendwie auch nicht wahr. Also nicht pauschal wahr. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht doch andere Formen, nicht anderes Naturverständnis geben kann, andere Formen, sich die Nahrung aus einem Wald zu holen. Klar, das kann es geben, aber man kann, glaube ich, nicht pauschal sagen, dass die indigenen Völker das Wissen darum hätten. Insgesamt würde ich sagen, dass dieses Buch, also ich fand es sehr erhellend zu lesen, als die ja auch sozusagen autobiografischen Informationen von jemand, von der ich sonst nicht gelesen hätte. Es ist eigentlich mehr so ein Buch zum Empowerment. Ja, die verschiedenen Formen des Wissens und deren Anerkennung. Ich fand, an Inhalt dieses Wissens hat man nicht so viel mitbekommen und trotzdem auf seine Weise ein sehr wertvolles Buch. Ich möchte natürlich auch nicht in Zweifel ziehen, dass wer, beziehungsweise muss sich das wirklich behalten für diese Naturschutzdebatten, wer über Landstriche Entscheidungen trifft, muss dies mit den Menschen tun, die dort leben, insbesondere vor dem Hintergrund eben dieser Machtgefälle und der politischen und historischen Ungerechtigkeiten. Das ist ein politisches Gebot, aber es kann eben auch inhaltliche Gründe geben. Es gibt viele Arten, als Menschen mit anderen Spezies zu leben oder ein Land zu bevölkern. Und Das muss man ja wohl sagen, dass unser westliches, industrialisiertes, zientistisches Herangehen ist in vielen Punkten gescheitert. Also muss man mal mit Menschen sprechen, die es eben anders praktiziert haben und anders praktizieren, die Erfahrung zum Beispiel auch mit diesem speziellen Land haben. Das kann man vielleicht auch nicht von jedem Land auf jeden anderen Landstrich übertragen. Das ist, finde ich, für mich der wichtigste Punkt, den ich von Hernandez gelernt habe. Menschen, die mit einem Land wohnen, haben, wissen, dass man nicht beliebig aus dem Lehrbuch in einem anderen Teil der Welt mit einer ganz anderen Wissenschaft unbedingt so sich das so rausholen kann. Aber wie gesagt, was zu lernen ist, ist mir dann ein bisschen nebulös geblieben. Zum Abschluss vielleicht noch ein paar verstreute Überlegungen. Ich glaube, dieses was zu lernen wäre, ist dann vielleicht auch gar nicht so leicht zu integrieren. Nämlich, Hernandez erzählt eine Anekdote, die erklärt, warum das Buch Fresh Banana Leaves heißt. Die Hände von ihrem Vater, der sich in einer Kriegssituation, bürgerkriegsähnlichen Situation verstecken musste. Es hat Granaten geregnet und so weiter. Und er hat unter einem Bananenbaum, Bananen sind selber displaced plants, weil sie eigentlich nicht aus Südamerika stammen. Aber displaced ist eben eine invasive Spezies, würde man von hier dann sagen, oh, die gehört da nicht hin. Sagt sie, nein, ist einfach displaced, aber kann dort auch leben. Wir müssen einfach gucken, wie wir mit denen leben können oder auch nicht. Das finde ich zum Beispiel auch eine sehr schöne Idee. Zurück zu ihrem Vater und dem Bananenbaum. Er hat sich unterm Bananenbaum versteckt und dann hat der Bananenbaum eine der Granaten, die ansonsten ihn getroffen hätten, mit seinen Blättern eingefangen, eingerollt und unschädlich gemacht. So, das ist natürlich eine Geschichte, die jetzt für, ich sag mal, unsereinen gar nicht so leicht zu schlucken ist. Können Bananenbäume aktiv ihre Blätter so ausrollen und so weiter und Granaten einfangen? Für sie ist das ein eindeutiges Ja. Und ich erwähne das nur deswegen, weil wenn man mit Menschen spricht, die andere Überzeugungen haben, wie die Welt zusammenhängt, welche Kräfte in ihr wirken, ja, die Kosmologien, um es nochmal zu erwähnen, da muss man sich darauf gefasst machen, dass sie eben nicht nur immer Sachen sagen, wo man sagt, oh ja, toll, finde ich toll, finde ich toll, sondern man wird auch manchmal sagen, ups, Und das ist natürlich auch ein bisschen schwierig dann manchmal für das, ja, Lernen oder was folgt denn dann daraus? Ja, man kann natürlich jetzt höflich sagen, oh, hübsche Geschichte, ja. Aber wenn es an die Praxis geht. In dem Zusammenhang hat mir die Soziologin Teresa Coloma Beck eine tolle Anekdote erzählt, die ich nur bruchstückhaft nacherzählen kann. Und zwar waren irgendwie deutsche Ingenieure in Australien unterwegs, weil da eine Gruppe von Aborigines ein Problem hatte mit Dürre. Und die deutschen Ingenieure haben sich alles angeschaut und alles vermessen und bla 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 und haben sie alles hydraulisch erklärt und gesagt, so und so und das müssen wir so und so machen und so weiter. Und dann waren dann die Aborigines dran zu erklären und haben gesagt, so, jetzt erklären wir euch mal, wie das hier läuft. Und zwar, das ist die Schlange so und so, irgend so eine, also mythische Riesenschlange. Da war auch noch ein anderes Tier involviert, das habe ich vergessen. Aber, und die flieht irgendwie vor dem anderen Tier oder die will es jagen, ich weiß es nicht mehr. Und dann geht sie in den Boden rein, dann kommt sie aus dem Boden raus, dann geht sie in den Boden rein und so. Und so erklären sich die Wasserwege. Ja, wenn du da jetzt so ein deutscher Ingenieur bist, musst du auch sagen, welches Modell nehmen wir? Also ich will damit sagen, das Lernen ist eben nicht so einfach, ja, wenn man es nicht als Einbahnstraße praktiziert. Und ganz zuletzt, wie wir da mit unserer tierrechtlerischen, sehr individualistischen Tierethikfrage da unseren Platz finden, ist mir persönlich noch also völlig schleierhaft. Wie gesagt, das mit dem Tiere schenken sich den Jägern, das habe ich ja schon angesprochen, das ist nur ein Problem. Ironischerweise, also es werden von Schlindwein auch die Maasai erwähnt, die ja oft in im Bullshit-Bingo auftauchen. Ne? Die Maasai, was sollen die denn sonst essen? Weil die Maasai verehren ihre Rinder. Also viele AnthropologInnen sagen, ja, die verehren die Rinder. Aber es gibt tatsächlich auch Rituale und Praktiken mit adoleszenten Männern, zum Beispiel, die unfassbar grausam sind. Und ich sage nur, es ist irgendwie schwierig. Es ist so ein Konsens zu sagen, ja, die dürfen die dann essen, aber dürfen sie auch aufs Blut quälen? Es ist wirklich schwierig. Also ich will überhaupt nicht bestreiten, dass die Tierethik, die wir hier betreiben und mit der wir Tierversuche kritisieren und Tierausbeutung in Ställen und in der Fischerei und in all dem, was wir so allgemein machen, dass sie vollkommen adäquat ist, um diese Fragen zu bearbeiten. Nur sobald wir in ganz andere Kontexte gehen, also sowas wie eine durch und durch belebte Natur, wo Menschen leben, die für die das auch eine ganz andere Bedeutung hat, da wird es dann irgendwie etwas kompliziert. Darauf sind wir eben nicht spezialisiert, beziehungsweise dafür sind wir noch nicht gerüstet. Da fehlen irgendwie noch so die Eckpunkte. Aber wie gesagt, das ist halt kein Problem der Ethik oder auch der Tierethik im Speziellen, sondern dieses Problem des Übersetzens und der Kompatibilität und des Ernstnehmens. Und ja, das teilen wir einfach auch mit den harten Wissenschaften, wie zum Beispiel mit den BiologInnen oder den IngenieurInnen.